Hier ist der Thierry Urwiller.
Hallo Juri.
Thierry, wir müssen versuchen, den Abstraktionsgrad deutlich zu senken.
Geben wir uns Mühe.
Und das ist ja wie, weißt du, mit dem einfachen Schreiben. Irgendjemand muss sich da Arbeit machen. Und ich glaube ja nicht, dass jemand einen Podcast hört und nachher nachlesen irgendwo. Was haben Sie jetzt genau mit dem gemeint?
Ja, das wäre ein bisschen eine Zumutung. Ich glaube, von dem dürfen wir nicht ausgehen.
Also, wir gehen aus von der grundlegenden Annahme, wo das Bundesgericht aufstellt, dass es eine Beweishierarchie gibt zwischen amtlichen Gutachten und Privatgutachten. Möchtest du schnell die Rechtsprechung kurz zusammenfassen?
Ja, das kann ich machen. Also das Bundesgericht sagt eigentlich im Status quo, dass amtliche Gutachten können zur Sachverhaltsfeststellung verwendet werden, wo Begutachtungsindikationen bestehen. Privatgutachten können aber für sich genommen die Tatsachenfeststellung nicht fixieren. Das begründet eigentlich aus unterschiedlicher Perspektive. Also ein ganz zentraler Punkt ist, dass es davon ausgeht, dass Privatsachverständige aufgrund von der Mandatierung durch die private Partei befangen sind und dementsprechend implizit, nicht ganz so explizit, sagt das Bundesgericht auch damit, dass der Beweiswert ein geringerer ist von Privatgutachten gegenüber von amtlichen Gutachten.
Also Sie sehen das Problem bei der Unabhängigkeit und der Unparteilichkeit. Mhm. Ist jetzt die Auffassung wissenschaftlich haltbar?
Also ich glaube, es gibt gute Gründe, das ein bisschen zu differenzieren. Ich glaube, im Status quo ladet die Rechtsprechung ein, dass man so, ich nenne es jetzt mal, eine gewisse kognitive Faulheit, also dass man eben gar nicht wirklich den Inhalt von den beiden Gutachten anschaut, sondern dass man einfach sagt, ja, solange es jetzt nicht geht, offensichtlich ist, dass das amtliche Gutachten inhaltlich nicht zutrifft, dann folgen wir dem und tun das Parteigutachten als reine Parteibehauptung ab. Quasi abkanzeln und müssen es nicht nachher anschauen. Und ich glaube, das ist nicht wirklich im Sinn von der freien Beweiswürdigung. Ich glaube, noch die Prämisse, die das Bundesgericht für die Rechtsprechung mehr oder minder explizit oder teilweise auch implizit verwendet, die kann man doch ziemlich destabilisieren. Aber ich nehme auf, das gehen wir jetzt noch zusammen Stück für Stück ein.
Ja, also zu welchem Befund kommst du jetzt hinsichtlich Qualität und Neutralität von amtlichen Gutachten?
Also bei der Qualität und Neutralität von amtlichen Gutachten ist es auch im Ausgangspunkt die Überlegung, dass wir dort eine relativ ausführliche strafprozessuale Regelung, wie so ein amtliches Gutachten erstellt wird, dass eben auch Parteirecht auf den Vorgang einwirken, dass wir das Prinzip haben, dass wir Anspruch auf eine neutrale sachverständige Person haben, also keine Ausstandsgründe. Und aus all dem heraus wird dann geschlossen, das bietet gewisse Garantien, dass es eben möglichst objektiv erstellt ist worden. Und das ist dann so die erste Kernüberlegung, warum das amtliche Gutachten eben ein bisschen mehr wert ist. Und wenn wir da sitzen.
Also ein bisschen mehr.
Ja, mehr wert. Mehr wert ist. Und in diesem Zusammenhang, denke ich, kann man so wie zwei verschiedene Teile anschauen. Und der erste Teil ist schon mal der Gedanke von der Neutralität. Es ist in der Tat so, oder? Also für die amtliche sachverständige Person gelten Ausstandsgründe. Das ist eine Realität und man kann die auch geltend machen.
Aber es wird, du wirst für ein Privatgutachten nie einen Gutachter nehmen, der befangen ist. Dann kannst du sogar selber in den Kübel rühren.
Genau, und ich denke, auf diesen Punkt werden wir noch eingehen. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Praxis durchaus ein Spektrum an unterschiedlichen Verhaltensweisen gibt, wo vielleicht auch manchmal Privatsachverständige beizogen werden, die nicht unbedingt eine optimale Qualität liefern. Ich glaube, das gibt es in Einzelfällen. Aber ich bin eigentlich ganz bei dir. Wenn du einen Mandant oder eine Mandantin gut tun, dann schaust du, dass es jemand ist, der sehr gut qualifiziert ist. Aber wenn wir jetzt mal bei den amtlichen
Sachen... Problem ist eben ein bisschen, also Entschuldigung, dass ich jetzt gerade reingrätsche, aber das Problem ist halt ein bisschen, dass sich eben amtliche Gutachter wie nicht hergeben, für Privatgutachten. Mm. Was eben aber auch schon eigentlich müsste Alarmglocken läuten lassen.
Also ich glaube, in der Tat wäre hier eigentlich zu wünschen, dass es ein Teil von einer gelebten Normalität wird, dass sich amtliche Gutachter für beide Seiten gleichermaßen zur Verfügung stellen. Ich glaube, das wäre sogar sehr wichtig, dass man dort so ein Prinzip von Second Opinion eigentlich als völlig normalen Vorgang in der Justiz lebt und durch das einfach auch eine gewisse Qualitätskontrolle bei doch zentralen Weichenstellungen implementieren. Also ich glaube, insofern bin ich da ganz bei dir.
Man hat ja also das Bild des Staatsanwalts als der, der entlastenden und belastenden Beweismittel nachforscht, sei so eine neutrale Instanz. Aber auch der geht ja von einer Hypothese aus, wo ja allenfalls seine Sicht auf Dinge verzehrt, einseitig zu Ungunsten von der beschuldigten Person verzehrt. Und später, wenn es dann zum Gericht übergeht, wird er ja dann auch zur Partei.
Mhm. Und ich glaube, dort in diesem Zusammenhang ist die Ausgangslage ganz klar die, dass egal in welcher Rolle was wir tätig sind, also sei es in der Rolle von der Staatsanwaltschaft, sei es in der Rolle von der Gericht, sei es aber auch in der Rolle von der Strafverteidigung, durch die jeweilige Funktion und Aufgabe hat man immer gewisse Verzerrungsfaktoren, die auf den eigenen Wahrnehmungsvorgang einwirken. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, das ist natürlich auch bei Sachverständigen so. Es gibt dort ja mittlerweile doch wachsende Befundlage zu kognitiven Verzerrungen bei Sachverständigen. Und das jüngere systematische Review ist da in diesem Zusammenhang auch zum Schluss gekommen, dass es eigentlich keinen Grund zur Annahme gibt, dass amtliche Sachverständige von dem weniger betroffen sind als irgendwelche anderen Personen, sondern die sind genau auch gewissen kognitiven Verzerrungen ausgesetzt. Klar, die kann man durch gewisse Debiasing-Strukturen versuchen zu reduzieren, minimieren, aber ich glaube, ganz weg bekommen wir es nie und darum ist Aussenkontrolle so wichtig.
Da hat die Justiz gar kein Bewusstsein von dem, weil sonst würde man nämlich dazu sorgen, dass die Explorationsgespräche aufgezeichnet werden. Weil das ist einfach eine Blackbox, wo man einfach sagt, wir glauben. Wir sind in der Kirche, wir sind nicht in einer wissenschaftlichen Disziplin.
Gut, mit diesem Thema bin ich natürlich maximal befangen. Also ich kann das nur mal unterstreichen. Ich glaube schon lange, dass dass eine Aufzeichnung eigentlich ein zwingender Bestandteil sein sollte in diesem Zusammenhang, insbesondere noch, wo man muss sagen, ja, jetzt im Sozialversicherungsrecht hat man zumindest eine Tonbandaufzeichnung, oder? Also wenn die Person das will. Und dann finde ich es noch tricky zu sagen, dass man im Strafprozessrecht weniger stringente Dokumentationsstandard haben.
Und es ist auch eine falsche Vorstellung, dass die Verteidigung ein Interesse hat an einem zu einseitigen Gutachten. Also das Gutachten muss ja überzeugen.
Mhm.
Also dir nützt gar nichts, das Privatgutachten, wo dir einfach nach dem Maul redet. Weil letztendlich überzeugt denn das nicht, wenn es nicht faktenbasiert ist.
Mhm. Also ich glaube auch wieder dort, ähnlich so wie bei der Staatsanwaltschaft, bei den Gerichten, glaube ich, gibt es auf eure Funktion von Verteidigung das ganze Spektrum an Verhaltensweise. Und ich bin bei dir, dass eine Mehrheit der Leute genau das wird als Hintergrund haben, als Gedanken und als Motivationslage. Und ich glaube, wie überall gibt es dann auch Personen, die sagen, ja, nein, ich verstehe meine Aufgabe wie noch etwas anders und tue das dezidierter einseitig ausrichten. Also ich glaube, da gibt es wie überall
natürlich das ganze Spektrum. Natürlich gibt es so Fälle, aber wenn du mit so einem Gutachter dann vor Gericht gehst, hast du doch nie die Überzeugungskraft, die du eigentlich brauchst.
Absolut. Und darum bin ich bei dir, dass ich glaube, wenn du den Job gut machen willst, dann gehst du genau so vor, dass du eben jemanden suchst, der dir inhaltlich auch die nötige Schlagkraft liefert und nicht einfach nach dem Mauret.
Und der einzige Unterschied ist, wenn ich ein Gutachten hole, wo mein Klient versenkt, dann kann ich das Gutachten schon reden.
Ja,
muss
genau.
Nicht einreichen.
Ja, richtig.
Und das
hast
du dann noch sehr oft, dass die Gutachten so ein bisschen ambivalent sind.
Mhm.
Einerseits nützt das, andererseits hast du dann aber auch Sachen, wo du findest, oi. Oder? Und dann ist es ein schweres Abwägen.
Ja, genau.
Benutzt es jetzt für den Fall oder nicht?
Ja, richtig. Also das finde ich ist wirklich noch eine anspruchsvolle Aufgabe, dort die richtige strategische Entscheidung zu treffen.
Jetzt reden wir da von der Qualität von Privatgutachten. Was sind denn rechtliche und berufsethische Konsequenzen für einen Parteisachverständigen? Also der ist ja auch nicht einfach im luftleeren Raum.
Mm. Ja, das ist in der Tat so. Also wir haben ja dort ganz, ein sehr differenziertes Regelwerk, das wir anschauen müssen, weil das ist ja beileibe nicht nur das Strafrecht, das in Frage kommt, sondern es sind auch Vorgaben vom Gesundheitsrecht, das sind Vorgaben vom Berufsrecht, das sind dann eben auch noch gewisse Sachen vom Standesrecht, die dazukommen. Und aus diesen unterschiedlichen Quellen folgt eigentlich ein simpler Satz, nämlich, dass man das ganze, die ganze Tätigkeit auch im privatgutachterlichen Kontext anhand von der fachlichen, anerkannten Standards verrichtet. Und wenn man das nicht macht, also wenn man da irgendwelche Gefälligkeitsgutachten verfasst, dann geht man eigentlich wieder diesen Vorgaben vor. Also das heisst, man hat dann mögliche standesrechtliche Sanktionierungen, die in Frage kommen. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel die eigene Berufsbewilligung gefährdet ist, weil das einen gewissen Schweregrad erreicht oder dass man zumindest dort auch noch Sanktionen zu vergewärtigen hat. Und dann ist es auch nicht ausgeschlossen, dass man auch strafrechtliche Konsequenzen hat. Dort hat das Bundesgericht, dass beim amtlichen Sachverständigen ist 307 Strafgesetzbuch anwendbar und implizit heißt es dann auch in dieser Rechtsprechung ja beim Privatsachverständigen halt nicht. Und ich glaube, das ist nur bedingt richtig, weil wenn zum Beispiel ein Privatsachverständiger ihre Hauptverhandlung als Sachverständiger Zeuge einvernommen wird, dann wäre ja 307 Strafgesetzbuch genau gleich anwendbar. Darüber hinaus kann man noch sagen, gibt es dann wahrscheinlich noch die ein oder andere zusätzliche Strafnorm, die man müsste prüfen. Also wenn jetzt ein völlig undifferenziertes Gefälligkeitsgutachten schreibt, wo jemand dann sanktionsfrei wegkommt, müsste man zumindest mal kurz über die Begünstigung
ja,
nachdenken. Und dann gibt es natürlich auch noch die Vorgaben vom Gesundheitsrecht, wo es dann auch noch eine Strafbarkeit könnte geben. Das müsste man alles im Einzelfall anschauen, aber insofern ist die Vorstellung, dass das eben beim amtlichen Sachverständigen mit massiven Sanktionen einhergeht und beim anderen völlig sanktionslos, ist einfach nicht zutreffend.
Eben, und auch da haben wir wieder eine völlige einseitige Betrachtung von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in völliger Verkennung von der tatsächlichen Sachlage. Und es ist so eine Simplifizierung, die einfach der Sache nicht gerecht wird. Es ist so wie, denken tut weh.
In diesem Zusammenhang ist es natürlich so, dass es schon nicht unbedingt plausibel ist, das anzunehmen. Weil nehmen wir jetzt das Beispiel, das du vorher hast gesagt. Du nimmst eine etablierte Fachperson als Privatsachverständige. In einem Fall, die Fachperson schreibt nebendran in ganz vielen anderen Verfahren amtliche Gutachten mit hoher Qualität. Warum mit der plötzliche Seitenwechsel als Privatsachverständige tätig zu werden, auf einmal alles so negativ tangieren, ist überhaupt nicht plausibel. Und darum, glaube ich, gibt es allein schon wegen diesem Umstand gute Gründe, an der bisherigen Praxis Zweifel anzubringen.
Dann gibt es ja noch das Phänomen vom Gutachten-Shopping, das ins Feld geführt wird. Glaubst du, das Phänomen ist real?
Ich glaube, in absoluten Outlier-Verfahren kann es sein, wenn wir eine sehr, sehr mittelreiche Person haben. Und das hat es ja mal in der Vergangenheit schon mal gegeben, wo dann etwa 5 Aussagen psychologische Gutachten einreichen können. Aber das war wirklich eine Person mit ausnehmend viel monetäre Ressourcen. Dann kann es natürlich schon sein, dass die Strategie verwendet wird, aber jetzt muss man es alles immer im grossen Rahmen anschauen und im grossen Rahmen muss man sagen, haben wir ja gerade regelmässig nicht Leute, die einfach das Geld zum Verpulveren haben, um hier irgendwie 5 Gutachten einholen, bis nachher eins stimmt. Also insofern glaube ich, ist das nicht unbedingt ein Argument, das würde legitimieren, eben so die Beweiswürdigungspraxis zulasten von der Privatgutachten einzuführen.
Du bist einer, der sehr viele Gutachten kennt. Mhm. Hast du mal verglichen die Qualität von amtlichen und Privatgutachten?
Ja, also wir haben ja im Rahmen unserer Studie haben wir sehr viele amtliche Gutachten immer wieder angeschaut und im Rahmen von meiner sonstigen Tätigkeit habe ich auch immer wieder Einblick gehabt in Privatgutachten. Und was man eigentlich kann sagen, ist eine relativ banale Ausgangslage, nämlich dass die Qualität von beiden extrem streut. Also das heisst, es gibt einfach sehr schlechte von beiden Gruppen und es gibt sehr gute von beiden Gruppen. Und was man aber eben aus dem auch ableiten kann, wenn beide Qualitätsspektren überlappen, also das heisst, wenn kein kategorialer Unterschied von Anfang an besteht, dann kann man eben auch eine Beweiswürdigungsregel nicht aufrechterhalten, die sagt, die einen sind ein bisschen mehr wert als die anderen, sondern man muss eben die konkreten Gutachten miteinander vergleichen.
Ja, und eben, also ich möchte einfach nochmal sagen, es ist so ein bisschen müßig, aber wenn du ein sehr gutes amtliches Gutachten hast, dann kannst du nicht mit einem qualitativ zweifelhaften Privatgutachten kommen. dann erreichst du einfach nichts.
Und wenn du es machst, dann wird es völlig zu Recht weggeputzt. Oder genau. Du musst sagen, ja, das ist jetzt einfach...
Aber umgekehrt muss es eben auch möglich sein, dass wenn du ein schlechtes amtliches Gutachten hast, dass wenn du mit einem guten Privatgutachten kommst, dass dann das zumindest angeschaut wird, kritisch gewürdigt wird und man eben die richtigen oder die nötigen Schlussfolgerungen zieht und dann von mir aus halt nochmal ein amtliches macht. Man muss ja gar nicht so weit gehen und dann aufs Privatgutachten abstellen.
Absolut. Und was ich dort halt schon sehr gut fände, ist, wenn man so eine kleine Regel hat, dass man die Sachverständigen, die zwei, dann vielleicht auch im Rahmen von einer mündlichen Befragung beide einlässt und entsprechend lassen Meinungsaustausch betreiben. Weil ich glaube, das könnte noch die ein oder andere Aufklärung bringen in diesem Zusammenhang.
Hey, das ist sensationell. Ich war Anfang des Jahres an einem Militärstrafprozess in Basel. Der ist sonst der Fall. Mhm. Und dort hast du auch vier Sachverständige gehabt. Mhm. Und allein das Auftreten, das Einlassen, also da hast du dann gerade gemerkt, welches Gefälligkeitsgutachten ist und welches aus dem Vollen schöpft und welches die Experten ist. Das ist ja auch völlig unverständlich, dass man die Blackbox-Gutachten nicht zumindest so weit aufweicht, dass man die Gutachter einmal holt und sich das erklären lässt. Weil auch etwas schriftlich niederlegen und mündlich darüber debattieren, sind ja nochmal zwei andere Paar Schuhe.
Absolut, und ich glaube, es hilft wirklich auch im Verständnis, weil jetzt die Realität ist ja die, dass, sei es jetzt bei den Gerichten oder anderswo, wo man muss Gutachten würdigen, das ist ja derart umfassend und komplex, dass es einfach nicht realistisch ist, dass man alle empirischen Grundlagen selbstständiger Arbeiten kann würdigen und so weiter. Und dementsprechend bei der Unmittelbarkeit hat man halt wirklich auch Gelegenheit, nachzufragen, Unsicherheiten zu bereinigen. Und insofern bin ich dort schon ein gewisser Fan davon, weil ich glaube, das merkt man ja schon nur selber im persönlichen Kontakt, wie einfach Sachen zum Teil einfacher fallen, wenn man im gleichen Raum hockt und noch eins kann anfassen kann, anstatt immer in eine sehr träge Schriftlichkeit rein, die wieder neuen Aufwand generiert und neue Fragen offen lässt. Ja, da ist die Unmittelbarkeit schon gut.
Ja, und das ist natürlich, du lernst richtig etwas, wenn du, sagen wir, am Nachmittag innerhalb von 2-3 Stunden 4 Gutachter hörst. Mm. Also nachher siehst du einfach klarer.
Ja, genau, genau.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.